Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen-Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 22. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Gorillas klagt weiter gegen die Betriebsratswahl. Arndt Jeschke verlässt Rocket Internet. Die ersten Tesla-Modelle aus Deutschland wurden gesichtet. Christoph Waltz dreht eine Serie für Amazon. Und die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes steht erstmals im Zeugenstand. Ja, wenn euch das Thema NFTs interessiert, dann seid ihr heute genau richtig, denn bei uns ist Enrico Melles zu Gast von Project A Ventures. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir über die Gerüchte bei OpenSea gesprochen. Das ist der größte Marktplatz für NFTs und ja, da geht's gerade richtig zur Sache. Und NFTs sind ja gerade so the hottest shit, muss man sagen. Und dementsprechend war das ein richtig, richtig cooles Gespräch mit Enrico. Wir haben ein bisschen ausführlicher gesprochen, aber ich glaube, für den oder die, die es interessiert, ist das genau das Richtige. Ein super interessantes Gespräch, hat mir auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Ich möchte mal kurz hinweisen auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Lukas Biedermann. Er ist der Co-Founder und CCO von SpareTech. Und SpareTech, der Name ist ja hier schon öfters gefallen, denn wir hatten ja bereits 2 Investoren, die im Rahmen der Reihe Investments und Exits SpareTech analysiert haben. Und das auch zu Recht. Ist ein wirklich ein ziemlich cooles Unternehmen. Hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt von einem wirklich herausragenden Stamm an Business Angels und auch von Headline. Also ihr kennt es noch als E-Ventures. Ihr wisst ja, die haben sich umbenannt. Headline ist da eingestiegen. Und ja, SpareTech möchte den Ersatzteilmarkt von Großunternehmen, von produzierendem Gewerbe aufrollen und hat da auch einen sehr, sehr cleveren Ansatz gefunden. Also ist wirklich sehr spannend. Lohnt sich nachher reinzuhören um 13 Uhr, aber auch um 16 Uhr wird es spannend. Da ist bei uns zu Gast Jess Hennig. Er ist der Co-Founder und CEO von Pocket. Und das ist eine Neobank, die sich an die, ja, ich glaube, Jüngsten unter euch richtet, an die 16- bis 25-Jährigen. Und auch die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 4 Millionen Euro, eine Seed-Runde, angeführt von Cavalry Ventures, aber auch Vorwerk Ventures ist mit eingestiegen und auch da eine ganze Reihe an Business Angels. Also auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten und danach dann Enrico Melles von Project A Ventures. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
But if you leave it, we go to court.
Gorillas klagt weiter gegen Betriebsratswahl. Der Berliner Quick-Commerce-Anbieter geht weiter gegen die für nächste Woche angesetzte Betriebsratsgründung vor. Nachdem das Berliner Arbeitsgericht den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Wahl abgelehnt hatte, hat Gorillas den Fall nun der nächsthöheren Instanz zwecks Prüfung im Eilverfahren vorgelegt. Dazu ist für den 23. November eine mündliche Verhandlung angesetzt worden. Der Unternehmensleitung Gorillas wird seitens der Angestellten vorgeworfen, die Vorbereitungen der Wahl behindert zu haben. Gorillas selbst beteuert, sich nicht gegen die Gründung eines Betriebsrats zu stellen, will aber in der Vorbereitung diverse schwerwiegende Fehler erkannt haben und beruft sich zudem auf die laufende Umstrukturierung seiner Lieferlager, worin der Rechtsanwalt des gewählten Wahlvorstandes ein, Zitat, durchsichtiges Manöver sieht, um die Betriebsratsgründung zu unterlaufen.
Excuse me?
I am leaving.
Arndt Jeschke verlässt Rocket Internet. Eine Personalie mit Ausrufezeichen beim Investor Rocket Internet. Hier verlässt nach 20 Jahren Zugehörigkeit Arndt Jeschke das Unternehmen bzw. die Seite Oliver Samwers. Der 50-jährige Jeschke, damals von KPMG gekommen, war bereits zu Yamba-Zeiten als Director Finance für die Samwer-Brüder tätig und zuletzt für die Finanzen Rocket Internets zuständig. Bis zum Börsengang 2014 als CFO CFO und danach als Senior Vice President Finance. Was er als nächstes vorhat, verriet er noch nicht. Seinen Status bei LinkedIn änderte er auf selbstständig. Jeschkes Abgang ist nur der jüngste einer ganzen Kette hochkarätiger Abgänge. In den vergangenen Monaten haben bereits andere wichtige Führungskräfte Rocket Internet verlassen, so beispielsweise Alexander Kutlich und Ludwig Ernsthaler, die gemeinsam den VC 468 Capital ins Leben gerufen haben. Zuvor hatten bereits die frühere Senior Vice President Finance and Investment Bettina Kurze und der langjährige CTO Ronny Rentner das Unternehmen verlassen.
Okay, well maybe we can use this to our advantage.
Cyberkriminelle nutzen Shoppingwelle im November aus. Derzeit können sich Konsumenten vor Angeboten kaum retten. Rabattaktionen wie der Black Friday oder die Cyber Week bestimmen die Medien und bieten in jedem November zahlreiche Shoppingangebote. Dies scheint vermehrt Cyberkriminelle auf den Plan zu rufen. Die Website Checkpoint Research hat sich der Thematik angenommen und dabei herausgefunden, dass es im November im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten im Jahr 2021 einen Anstieg an gefälschten Shopping-Websites um sage und schreibe 178% gegeben hat. Dabei handelt es sich oft um gefälschte Angebotsseiten und Amazon-Websites. Auch nicht existente Spiele-Konsolenshops locken mit den schwer erhältlichen PlayStation 5 und Xbox Series X. Verbraucher sollten gewarnt sein und immer genau darauf achten, welcher Absender hinter dem vermeintlichen Deal-Alarm steckt.
And people could spot it from a mile away.
Erste Tesla-Modelle aus Deutschland gesichtet. Offensichtlich liegt der Automobilhersteller Tesla im Zeitplan und könnte noch in diesem Jahr mit der Herstellung seines E-Autos in Deutschland beginnen. Zu dieser Annahme kommen Medienberichte auf Basis von Drohnenaufnahmen der Gigafactory in Grünheide. Sie zeigen bereits erste Fahrzeuge des Model Y in drei Farbvarianten, die aus den Hallen der Gigafactory hinaus auf die Teststrecke geschickt wurden. Auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Fahrzeuge tatsächlich vor Ort hergestellt wurden, ist dies nicht abschließend bestätigt. Es scheint jedoch als wahrscheinlich, dass Tesla in Grünheide mit einer Nullserienproduktion die Abläufe testet, verschiedene Produktionsprozesse aufeinander abstimmt und sich so auf den Startschuss der Produktion vorbereitet. Elon Musk hatte ursprünglich angekündigt, im Dezember mit dem Bau der ersten europäischen Teslas zu beginnen. Christoph Waltz dreht für Amazon. Amazon hat den bekannten österreichischen Schauspieler und Oscar-Gewinner Christoph Waltz für eine neue Streaming-Serie verpflichtet. Die Satire The Consultant soll die finsteren Seiten der Arbeitswelt zeigen, das Verhältnis zwischen Chefs und Angestellten beleuchten und dabei mit schwarzem Humor gespickt sein. Behandelt werde die Frage, wie weit Beschäftigte gehen, um voranzukommen und in ihrem Job zu überleben, so die Branchenblätter Deadline und Variety. Das Serienprojekt von Amazon Prime Video basiere lose auf einem gleichnamigen Roman des Autors Bentley Little, welcher im Jahr 2019 unter dem Titel Der Berater auch auf Deutsch erschienen ist. Serranos Gründerin Elizabeth Holmes im Zeugenstand. Im Betrugsprozess um das gescheiterte Bluttestunternehmen Serranos kam es am vergangenen Freitag zu der mit Spannung erwarteten Zeugenaussage der angeklagten Gründerin Elizabeth Holmes. Diese berichtete vor den Geschworenen in San Jose von den Anfängen des Unternehmens, wie sie 2003 ihr Studium abgebrochen hat, um ihr Startup zu gründen, aus dem dann Serranos wurde, das zum Höhepunkt seiner kurzen Geschichte einen Wert von rund 9 Milliarden Dollar erreichte. Die Befragung der 37-jährigen Holmes wird in dieser Woche fortgesetzt. In den Gerichtsdokumenten wurde angegeben, die Gründerin sei von ihrem Geschäfts- und Lebenspartner Ramesh Balwani manipuliert worden. Es wird erwartet, dass sich ihre Argumentation auf diese Behauptung stützt und in der kommenden Woche zur Sprache kommen wird. Holmes wird vorgeworfen, Investoren und Kunden über die Technologie von Serranos getäuscht und dadurch unter anderem das Leben von Patienten gefährdet zu haben.
But I think we have a solution.
Apple verkündet Präsenzlösung für 2022. Der Technologiekonzern Apple hat angekündigt, seine Mitarbeiter ab Februar kommenden Jahres langsam in die Büros zurückrufen zu wollen. Dies geht aus einem internen Memo hervor, das an die Mitarbeiter geschickt wurde und das dem Branchendienst The Information vorliegt. Dabei sollen die Beschäftigten zunächst montags und dienstags an ihrem Arbeitsplatz erscheinen und an den übrigen Tagen im Homeoffice arbeiten können. Ausgenommen seien dabei Teams, deren Arbeit mehr Präsenz und persönlichen Kontakt erfordere. Kanadische Polizei verhaftet Krypto-Dieb. Die kanadische Polizei vermeldet einen Erfolg im Kampf gegen Kryptokriminalität. Ihr ist es gelungen, einen mutmaßlichen Täter zu verhaften, der Kryptowährungen im Wert von rund 36 Millionen US-Dollar gestohlen haben soll. Das Besondere dabei, bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Teenager. Ihm wird vorgeworfen, über das sogenannte SIM-Karten-Swap die Mobilfunknummern seiner Opfer gekapert und somit deren Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt zu haben. Die groß angelegte Polizeiaktion war ein Zusammenspiel der kanadischen Behörden mit der US-Bundespolizei FBI und der Secret Service Electronic Crimes Task Force. Von den 36 Millionen Dollar sind bisher rund 5,5 Millionen Dollar sichergestellt worden, teilten die Behörden mit.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Die Audio-Plattform Clubhouse rollt derzeit zahlreiche neue Funktionen aus. Jetzt haben die Betreiber angekündigt, dass man eine sogenannte Live-Transcription implementiert habe, die insgesamt 13 Sprachen unterstützt. Die neue Funktion ist derzeit nur für iOS verfügbar. Wann Android-Nutzer in den Genuss kommen, ist noch nicht bekannt. Der Premier League Club Manchester City ist bei seinem am 12. November geschlossenen Kooperationsvertrag mit dem Krypto-Startup 3Key wohl nicht ganz wohl. Nachdem Zweifel an der Seriosität des Unternehmens laut geworden sind, hat man den Vertrag zunächst ausgesetzt. Das bekannte Auktionshaus Sotheby's hat in den letzten Monaten bereits mehrere aufsehenerregende NFT-Auktionen veranstaltet. Wie Sotheby's jetzt mitteilte, geht man bei der nächsten Auktion einen Schritt weiter und versteigert erstmals Kunstwerke in der Kryptowährung Ethereum. Dabei handelt es sich passenderweise um die beiden Projekte Love is in the Air und Trolley Hunters des anonymen Künstlers Banksy. Nach den Kapriolen bei der Bundestagswahl und dem Flughafen BER zeigt sich Berlin erneut von seiner besten Seite. Wie die Friedhofsverwaltung Berlin-Mitte mitteilte, fallen wegen einer Softwarewartung auf den Friedhöfen in Berlin-Mitte ab dem 15. Dezember 3 Wochen lang sämtliche Bestattungen aus. Da sage noch mal einer, dit is Berlin. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 22. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Cool, ja, ich freue mich sehr. Enrico Mendes ist wieder hier von Project A. Hallo Enrico.
Hi Jan, freut mich.
Ja, ich freue mich auf eine, ich glaube, sehr, sehr spannende Folge, weil wir sprechen über einen Bereich, der ja irgendwie gerade am Explodieren ist. Bin super gespannt. Legen wir los, ne?
Genau, lass uns über OpenSea sprechen. OpenSea ist der führende Marktplatz für NFTs und Gerüchten zufolge wurde denen jetzt von verschiedenen Investoren ein Termsheet angeboten, was die Company bei über 10 Milliarden oder bei 10 Milliarden irgendwie um den Dreh rum bewerten würde. Und das ist ein extremer Uplift zur letzten Runde, die Andreessen angeführt hat. Da war die Company bei 1,5 Milliarden bewertet. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Marktdaten jetzt angeschaut und ehrlich gesagt, glaube ich, OpenSea ist noch unterbewertet.
Ich finde, das ist so irre. Ja, wir haben im Vorfeld gerade schon ein bisschen gesprochen. Man darf nicht vergessen, diese letzte Runde ist erst 4 Monate her, ne?
Genau, das ist alles noch nicht her. Tatsächlich muss man aber sagen, der ganze Markt ist noch nicht so richtig alt. Ich habe gerade mal geschaut. Letztes Jahr wurden 94 Millionen Dollar total in NFTs getradet. Und dieses Jahr, wenn das so weitergeht mit den aktuellen Zahlen, das Jahr ist natürlich noch nicht zu Ende, aber wenn es so weitergeht, läuft das Jahr so ziemlich auf 25 Milliarden raus.
Das ist eine 250-Fachung so ungefähr, ne?
Ja, also das ist ja gleichzusetzen mit einem Urknall, ne? Dass ein Markt so schnell entsteht, finde ich unglaublich.
Lass uns mal vielleicht, bevor wir jetzt über OpenSea sprechen, nochmal ganz kurz den Markt an sich versuchen zu umreißen, wenn da jetzt gerade ein Markt tatsächlich entsteht. Ne? 25 Milliarden heißt ja irgendwie, also ich weiß gar nicht, mit welchem Markt man es vergleichen kann, aber es gibt wahrscheinlich wenig Märkte, die so schnell auf 25 Milliarden gekommen sind. Ne?
Also jedenfalls keiner, der mir einfällt, ehrlich gesagt. Genau, also worum geht's hier? Ne? Was ist ein NFT? Ein NFT ist eine Dateneinheit, ne? Also eine Unit of Data, die man nicht verändern kann. Die das kann alles sein, ein Bild, ein Lied, ein Video. Oder eben in sozusagen das erste Phänomen waren ja Crypto-Kitties, also halt so ein Bild von der Katze, ne? ein Comic von der Katze.
Habe ich nicht verstanden, ja. Mhm.
Ja, genau. Und sozusagen, warum kaufen Leute das? Ne? Das ist eine ewige Diskussion und ich glaube, so richtig geknackt, so richtig eine einfache Antwort gibt's da nicht, aber das hat viel zu tun mit Status, das hat viel zu tun mit einer Knappheit, ne, auch also einfach financial, sozusagen financial incentive und auch Zugehörigkeit, ne, also jetzt irgendwie die Leute, die jetzt so ein CryptoPunk als Profilbild benutzen und so nennen sich ja diese Projekte auch, das sind ja PFP-Projekte, das heißt, die zentrieren sich um sowas wie ein Avatar, den man halt als Profilbild für zum Beispiel in Twitter nutzen kann. Die sind ja dazu da, um auch Persönlichkeit zu zeigen, Zugehörigkeit zu zeigen, im Fall von CryptoPunks mittlerweile auch einfach zu zeigen, dass man gerade 15 Millionen irgendwie in ETH hat rumliegen, um sich so ein Ding zu kaufen.
Also quasi die Rolex der Zukunft, ja?
Ja, genau. Ja, so, wenn man so will, ja, bestimmt. Und genau, das läuft eben alles auf Ethereum und die Infrastruktur ist ERC-721. Das ist sozusagen das Backbone von NFTs. Und es gibt mittlerweile auch noch ein paar andere, aber sozusagen das ist immer noch der Kerntreiber. Und dementsprechend ist das sozusagen adjacent, sozusagen ein Anhängermarkt oder ein Submarkt vom gesamten Kryptomarkt. So würde ich das einordnen. Gibt es bestimmt Leute, die jetzt aufschreien und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich würde so einordnen, dass das einfach sozusagen ein Subsegment von Krypto ist.
Ja, verbunden, glaube ich, mit dem ganzen Urheberrechtemarkt. Ne? Ich glaube, das ist nochmal das Spannende dabei, der sich jetzt gerade auch, da gab es schon spannende Artikel, ob sich das Urheberrecht überhaupt vereinbaren lässt mit NFTs, weil Urheberrechte eigentlich nach zum Teil 70 Jahren auslaufen. Und NFTs möglicherweise für die was die Ewigkeit gebaut sind. Also das wird auch nochmal spannend, ob das Rechtssystem quasi in allen Ländern da überhaupt mitspielt oder ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Das ist ja auch interessant.
Also ich glaube, da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Das ist, glaube ich, so eins der Kernrisiken und aber auch Chancen, die ich sehe für ein OpenSea. Weil also der regulatorische Druck, der wird steigen, ne? Und das wird wahrscheinlich auch getrieben werden in den USA. Was auch ganz spannend ist, vielleicht in dem Zusammenhang, die Partnerin von Andreessen, die da im Board sitzt, die sitzt auch im Board bei Coinbase und die war vorher sozusagen auf der regulatorischen Seite unterwegs und hat für die SEC sozusagen das erste Framework für das rechtliche Verständnis von Krypto gebaut, ne? Und sozusagen damals schon diese Fragen gestellt, ist das eigentlich ein Financial Asset? Ne? Da gibt es diesen Howey-Test, um rauszufinden, ob etwas eine Security ist, ne? Also eine Financial Security. Irgendwie zum Beispiel Regel 1 ist Money oder ein Money Equivalent müssen investiert werden. Das wird investiert in Common Enterprise. Also gibt es so ein paar Regeln, es sind vier grobe Regeln und die muss man sich jetzt auch bei NFTs stellen. Aktuell ist das noch nicht so richtig klar, ne? Also so klar, Money und oder beziehungsweise Money Equivalent wurde investiert. Profits, also sozusagen die Profits kommen daher, dass jemand anders die Arbeit macht. Also sprich, daher kommt sozusagen die Definition von der Security. Du investierst ja sozusagen in die Früchte der Arbeit von jemand anders. Aber eben auch die Frage, investiert man hier in Common Enterprise, was da jetzt genau die Legal-Definition ist, frag mich bitte nicht. Aber das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen bei den NFTs. Und ja, genau, jetzt, ich glaube, der Markt ist extrem explodiert und OpenSea ist da der unangefochtene Champ im Markt.
Ja, man hat so das Gefühl, ne, Stichwort Gold Rush, das sind die Schaufeln quasi bereitstellen, ne?
Genau, also was OpenSea macht, ist vielleicht nochmal zur Erklärung für die OpenSea nicht kennen. OpenSea ist eigentlich das eBay für NFTs. So sind die damals bei Y Combinator tatsächlich auch rumgerannt. Also das war damals deren Pitch, also, beziehungsweise das war kurz nach Y Combinator. Die sind nämlich mit was anderem da reingegangen, mit Wi-Fi Coin. Aber der Pitch hieß damals, genauso wie bei Rarebits, das war damals der direkte Competitor, sozusagen eBay für NFTs. Und am Ende des Tages kann man dort seine NFTs reinstellen, hochladen und die dann dementsprechend verkaufen. Das ist also primär eigentlich ein Sekundärmarkt. Ne? Genau, mittlerweile gibt es da noch so ein paar andere Faktoren, aber am Ende ist es eigentlich mehr oder weniger nur das. Es ist ein Marktplatz, der primär auf zwei Blockchain-Technologien läuft, einmal auf Ethereum, einmal auf Polygon.
Leben von Provisionen, ne? Also das ist, glaube ich, das primäre oder wahrscheinlich sogar fast einzige Geschäftsmodell gerade, ne?
Richtig, die nehmen sich 2,5% an jeder Transaktion, was vielleicht niedrig scheint, ne, was natürlich aber so ein bisschen konträr steht zu dem, wofür die Kryptowelt so oft steht, ne, nämlich so Dezentralisierung. Ist auch eine spannende Frage hier an dieser Stelle. Ne, warum ist, also was hat das eigentlich überhaupt noch mit Dezentralisierung zu tun, wenn OpenSea so der zentrale Marktplatz ist? Aber genau, so verdienen die Geld. Genau, die nehmen sich 2,5%.
Genau, und zentrale Marktplatz, und damit sind wir vielleicht schon drin in den Daten von denen, weil die sind wirklich spektakulär, ne?
Genau, also ich hab mir mal die Daten angeschaut, da gibt es eine Seite, kann ich jedem empfehlen, Dune Analytics, da kann man sich mal NFT Market Volumes anschauen und relativ tief ins Detail. Das sind ja alles nachvollziehbare Daten und die werden da halt eben ganz schön gesammelt. Und mir ist die Kinnlade auf den Tisch gefallen. OpenSea hat 97% Market Share im NFT-Segment.
In einem Markt, der jetzt 25 Milliarden gerade ist.
Genau.
Und mit 250-fach gewachsen ist oder noch mehr zum letzten Jahr. Das ist
richtig.
Irre, ne?
Ja. Also absoluter Wahnsinn. Und selbst ein Rarible und wie die anderen Competitor alle heißen, das fällt überhaupt, also wenn du dir den Graphen anschaust, dann merkst du da oder unten, das sieht irgendwie aus, als hätte das sich verpixelt und nee, das ist die Kurve der anderen. Ne? Also es ist wirklich abgefahren. Und auch wenn, also der Peak, NFT-Peak war jetzt im August, da wurden halt 3 Milliarden an, oder mehr als 3 Milliarden an Volumen auf einmal getradet und das ist jetzt wieder gefallen, aber dennoch ist der Markt einfach extrem explodiert und wird voraussichtlich irgendwie bei irgendwas wie 20, 25 Milliarden landen. Und genau, OpenSea halten daran 97%. Und ich habe mal nachgeschaut, was so andere Companies halten. Google hat 92% Market Share in Search und Amazon hat 50% circa in E-Commerce oder 30% in Cloud Computing über AWS. Ist also schon echt bemerkenswert, wie stark und überdominant OpenSea ist.
Ja, jetzt muss man vielleicht im Vergleich sagen, bei NFT weiß noch keiner genau, wie der Markt sich entwickelt, ob er bleibt. Du hast ja jetzt schon ein paar Risiken genannt. Also das heißt, im Vergleich zu Search oder Social Media oder sowas reden wir natürlich über einen sich entwickelnden Markt, wo man vielleicht noch Fantasie und hohes Risiko bereit sein muss zu gehen. Aber natürlich trotzdem krass, was die für Marktanteil haben. Ne?
Genau, also ich glaube, das spiegelt sich natürlich auch jetzt am Ende in der Bewertung wieder. Kein Mensch weiß, ob überhaupt nächstes Jahr noch NFTs relevant sind. Ne? Das könnte jetzt von einem auf den anderen Tag einfach auch wieder abrutschen. Krypto selber ist ja auch einmal schwer abgerutscht in 2018. Das erinnern, glaube ich, die meisten noch. Dennoch, also wenn man sich jetzt andere Marktplätze anschaut, irgendwie eBay, Coinbase ist in diesem Fall kein Marktplatz, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, Etsy, aber also wenn man sich mal so ein bisschen Comparables anschaut, kann man vielleicht auch Robinhood noch als Comparable ziehen. Also wenn jetzt, wenn man OpenSea mit dem gleichen Revenue Multiple bewerten würde wie Etsy, 13x, dann wären die bewertet bei 24 Milliarden. Also und dabei hat Etsy 1400 Mitarbeiter und OpenSea hat 45. Also die machen 441 Millionen Revenue Run Rate pro Employee.
Gibt's doch gar nicht, ne? Ich hatte in die Information hat geschrieben, dass Dapper Labs haben sie verglichen. Die haben im April, glaube ich, 7,6 Milliarden Bewertungen gehabt. Und die haben aber in den letzten 30 Tagen, das haben die jetzt mal verglichen, nur 31 Millionen Dollar an Transaktionen abgewickelt, wohingegen OpenSea 1,5 Milliarden abgewickelt hat.
Ja. Richtig, genau. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Blick, ne? Von wo kommt jetzt eigentlich Konkurrenz auf OpenSea zu? Also OpenSea ist, glaube ich, der unangefochtene zentrale Marktplatz. Ne? Da sind die absoluter Master sozusagen auf Market. Jetzt kommen ein paar andere Marktplätze, decentralized, haben aber natürlich irgendwie kein Geschäftsmodell. Ne? Also so funktionieren sozusagen die decentralized Marketplaces, die nehmen sich keine Take Rate und deswegen haben die halt auch sozusagen einfach aktuell, glaube ich, einfach nicht das Feuer. Aber was ganz spannend ist, sind zwei andere Konkurrenten. Einmal vertikalisierte Marketplaces, So Rare wäre ein Beispiel, eben Top Shot ist ein Beispiel, Axie Infinity ist ein Beispiel, weil Axie Infinity, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern Begriff ist, ist sozusagen Ingame-NFT-Marktplatz. Das sind die einen und das ist sehr spannend, weil die natürlich ein Produkt bauen, was perfekt zugeschnitten ist auf das jeweilige Asset, was da getradet wird. Also So Rare ist ja sozusagen komplett um diese Fußballkarten gebaut, das heißt, da passen diese Karten einfach sehr gut rein, ne? Also die User Experience ist besser. Was können wir auch gleich nochmal drüber reden, was so ein bisschen auch der Knackpunkt bei OpenSea ist. Und der andere sozusagen Konkurrenzvektor sind die Trading Exchanges, ne? Also von jetzt vielleicht ein Gemini haben ja schon, also die Winklevoss Twins machen ja Gemini, die haben sich schon geäußert, dass sie jetzt eigentlich sozusagen ins Metaverse-Geschäft drängen wollen, für das ja NFTs auch irgendwie irgendwo mitstehen. Binance, FTX, die planen alle, Coinbase, die planen natürlich alle jetzt auch irgendwie NFT-Teilprodukte und das heißt, und das macht für mich auch Sinn, weil der erste Schritt, den du machst, bevor du ein NFT kaufst, ist, du kaufst natürlich eine Kryptowährung, ne? Weil du musst ja sozusagen in Ethereum bezahlen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass diese beiden Produkte nebeneinander oder sozusagen in einem angeboten werden. Das heißt, das ist schon ein ernstzunehmendes Risiko für OpenSea. Genau, aber vielleicht, um mal drauf zu kommen, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt damit, was das Produkt bei OpenSea eigentlich ausmacht und warum ein so simpler Marktplatz 97% Market Share haben kann in einem Markt, wo es ja durchaus auch andere Player gibt. Und es kommt so ein bisschen auf ein paar Faktoren zurück. Das eine ist, die sind offen. Ne? Also jeder, du und ich, Jan, vielleicht sollten wir das mal machen, unseren Podcast hier als NFT verkaufen. Könnten das theoretisch machen und dann auf OpenSea das Ding verkloppen und würden damit unser Geld bekommen und 2,5% abgeben. Dementsprechend hast du halt auf OpenSea ein unfassbar großes Angebot. Ne? Also praktisch ein unendliches. Ne? Ich habe gerade mal geguckt, eine Zahl, die jetzt echt schon outdated ist, von Anfang des Jahres sind 30 Millionen individuelle NFTs, die man dort kaufen kann. Dann der nächste Punkt ist sozusagen die Kombination dessen, ne, das ist ja sozusagen der Vorteil für den Kunden, weil er dort mehr kaufen kann. Das funktioniert halt nur gebündelt mit einem sehr, sehr guten, mit einer sehr, sehr guten Search. Und da ist OpenSea wirklich enorm viel besser als alle anderen, weil was die machen ist, die haben Search und Cataloging sozusagen angepasst auf das jeweilige NFT-Produkt. Das heißt, du kannst, wenn du einen CryptoPunk oder einen Bored Ape suchst, kannst du in der Suchmaske oder in der Filtermaske auch angeben, hat der eine Zigarette oder hat der eine Sonnenbrille auf oder nicht. Und so passt sich halt dieses das Search-Produkt jedem einzelnen Projekt an, was total Sinn macht, weil der Wert von einem, also sozusagen die Art, wie der Avatar aussieht, bestimmt auch oft den Wert. Ne? Also es gibt irgendwie diesen einen CryptoPunk, der hat eine Pfeife, der raucht eine Pfeife, der wurde für 15 Millionen umgerechnet gerade verkauft. Und weil diese Pfeife halt auch unique ist. Ne? Und da kannst du halt nachsuchen. Das heißt, du kannst schon so ein bisschen einstellen in einem Wust von Angeboten, wonach suche ich hier eigentlich und das sozusagen aufs Produkt angepasst machen. Und das hat eben OpenSea enorm viel besser gemacht als alle anderen und dementsprechend gegen die anderen gewonnen, weil die sich einfach sehr, sehr fokussiert haben auf keinen Schnickschnack, sondern einfach die Sachen, die den Marktplatz gut machen, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ich bin halt bei diesen ganzen Crypto-Kitties, Crypto-Punks und Bored Apes und wie sie alle heißen, also diese ganzen teuren, auch jetzt gerade medial aufgeheizten Beispiele, da bin ich gar nicht so sicher, ob das so die Zukunft hinterher sein wird von NFTs. Ja, weil das ist, glaube ich, für mich gefühlt ist eher so ein Spaßprogramm. Ne? Man kauft sich auch nur eine Rolex und so weiter. Und irgendwann ist das Thema vielleicht durch, dass man halt für irgendwelche, weiß nicht, relativ einfachen Zeichnungen, nur weil sie limitiert sind, dann irgendwie große Beträge ausgeht. Was ich mich frage, weil du gerade von den Gefahren gesprochen hast, also von wo kommt eigentlich Konkurrenz, ob nicht hinterher eigentlich der gesamte Designer und auch generelle kreativen Markt, also jetzt so das Thema Musik, da beginnt es ja auch gerade schon, Filme, der Quentin Tarantino hat gerade angefangen, irgendwelche Szenen zu verkaufen aus Pulp Fiction als NFT und so weiter. Also ob das nicht quasi dieses Dezentralisierte, du hast ja vorhin gesagt, OpenSea ist zentralisiert, aber ob dieses Dezentralisierte nicht irgendwann viel spannender wird, also so ein bisschen der Shopify-Ansatz fast, dass man einfach sagt, ich kann, also mal als Beispiel, jede Designagentur oder jeder Musiker kann das bei sich auf der Seite einbinden und einfach sagen, ich verkaufe jetzt dieses Musikstück. Oder ein spannendes Beispiel finde ich, dass du erinnerst dich vielleicht, dieses Nike-Logo wurde ja mal vor 40, 50 Jahren erfunden, dieser Swoosh. wurde damals für $35 gestaltet. Ja.
Ja, war ein schlechter Deal.
Das war
eine Designerin, richtig?
War glaube ich, eine Designerin. Wurde auch, glaube ich, dann noch im Nachgang nochmal durch ein paar Prozesse dann irgendwie nachverhandelt und sowas. Aber ich will eigentlich nur sagen, ein Designer könnte ja heute hingehen und sagen, ich gebe mein Logo als NFT raus und wenn die Firma erfolgreich wird oder wenn das lizenziert oder genutzt wird und sowas, dann fallen automatisch so Micropayments an und sowas. Ne? Weißt du, was ich meine?
Genau, also ich glaube, ja genau, also ich glaube, das ist ja sozusagen auch der generelle Trend oder der generelle Paradigmenshift zu Web3, wie wir das zumindest so im Tech-Ökosystem nennen. Web1 war Lesen, Web 2 war Lesen und Schreiben und Web 3 ist jetzt halt Lesen, Schreiben und dann auch Besitzen, ne? Also Ownership. Und ich glaube, das wird einer der maßgeblichen sozusagen Veränderungsvektoren für die nächsten wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre werden, weil da ist natürlich sehr viel Möglichkeit gegeben. Ne? Und ich glaube, das ist auch ganz, also ich finde es auch interessant, dass der Gründer, Finzer heißt der von OpenSea, dass der auch gesagt hat, also dieses einfache, ich kaufe ein Bildchen und verkaufe das dann teurer weiter an irgendeinen Blöden, der halt mehr dafür bezahlt, das ist eigentlich praktisch schon jetzt vorbei. Also da sagt er selber, das ist schon durch, das Thema. Das, was jetzt kommt, ist sozusagen diese Funktionalität, ne? Ich kann etwas besitzen, ich kann digitales Gut besitzen, da dran hängen aber sozusagen irgendwelche klareren oder deutlicheren Benefits. Ne? Da gibt es jetzt so Sachen wie, Gary Vee hat irgendwie seinen NFT verkauft, mit dem kriegt man dann Zugang zu seiner Konferenz für die nächsten 3 Jahre oder sowas. Das ist also praktisch einfach ein Ticket. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfacher Gedanke, ne? Aber man kann jetzt eben auch an Dinge denken wie Gewinnbeteiligung für dieses Logo, was du gerade angesprochen hast. Musikroyalties werden gerade auf die Blockchain gebracht oder eben Items fürs Metaverse in irgendeiner Form, ne? Das kann Zugehörigkeit zu einem Club sein, das kann in irgendeiner Form Benefits bringen in der digitalen Welt oder zumindest mal irgendeinen anderen Wert mit sich bringen, der irgendwie greifbarer ist und da direkt vielleicht auch mit dem NFT dann zusammenhängt.
Ja, ja, und wir sprechen ja in der Startup-Welt immer von Disruption, ne? Und gucken immer, welcher Markt wird da disruptiert. Und jetzt hat man so das Gefühl, hier kommt ein Layer dazu, dass vielleicht sehr, sehr viele Branchen auf einmal durcheinander wirbeln kann, ne?
Genau, also ich glaube, das ist, wenn man sozusagen das aus dem NFT klein mal rauszoomt und jetzt mal die ganzen Crypto-Kitties und so abstrahiert, was passiert da eigentlich? Ich glaube, da wird am Ende eine Technologie wird genutzt, um Ownership eben für das Internet möglich zu machen, was ja bisher auch ein Riesenproblem war. Ich glaube, die Musikindustrie weiß es am besten zum Beispiel, aber da passiert halt gerade sehr, sehr viel und ich glaube, das wird fundamental tatsächlich viele Industrien umkrempeln, ja.
Ich folge dem Gary Vaynerchuk auf TikTok, ja, und das ist wirklich lustig. Ich glaube, also 2 von 3 Videos bei ihm gehen um NFTs und was man damit alles machen kann. Ein bisschen Metaverse noch dabei, also es ist schon sehr unterhaltsam, ihm da zu folgen. Und der ist so ein bisschen wie Andreessen Horowitz früher, alles wird digitalisiert, ne? War ja damals das Credo, jetzt ist es quasi, alles wird zum NFT, ist so seine Message, glaube ich. Ne?
Genau, also ich habe auch eben mal geschaut in Vorbereitung auf diese Folge, was finde ich mal einen guten Indikator, was findet man eigentlich bei YouTube? Du findest 99% how to get rich quick Videos und das, glaube ich, definiert auch gerade ganz gut, wo der Markt aktuell steht. Aber wenn du dir anschaust, wo die Projekte eigentlich gerade hingehen, nämlich alle, dass da viel im Gaming passiert, dass da eben bei Sorare ein echter Anwendungsfall entsteht und so weiter, da merkst du schon, da machen sich Leute wirklich Gedanken, inwiefern man da sozusagen Neues erschaffen kann und neue Märkte möglich machen kann. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend in den nächsten Jahren.
Und es gab jetzt, letzte Woche hatten wir ja auch berichtet, gab es schon die ersten Projekte, die dann quasi auf diesen Bored Apes, also dieser Bored Apes Club ist ja auch, oder Yacht Club oder wie er heißt, ist ja auch mega teuer verkauft worden. Und da gab es jetzt die ersten Projekte von Universal Music und ich glaube Timbaland war das, die dann sogar diese Charaktere benutzen, um daraus wieder Bands zu formieren, die dann Stories aufgedrückt bekommen. Also ne, jeder Charakter bekommt eine eigene Story. So wie damals Gorillas eigentlich, dieses Kunstprojekt. Ne? Hast du jetzt plötzlich irgendwie Universal genau. Music, die da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen investiert haben jetzt ihre 3, 4, 5 Affen und die kriegen jetzt irgendeinen Sound und irgendeine Story angedichtet und werden dann halt der nächste virtuelle Showstar. Ne? Das ist auch abgefahren.
Es ist, also ja, es ist kaum zu glauben, aber scheinbar Damon Albarn, also der Leadsinger von Blur damals und der dann auch Gorillaz gegründet hat, der hat es echt schon früh gesehen. Der hat das schon sozusagen in den frühen 2000ern 2001, glaube ich, kam das erste Gorillaz-Album, hat der sozusagen schon den Witz daran gesehen, sozusagen eine digitale Band zu haben. Aber dass natürlich jetzt der Markt da drauf springt, dass der Universal so ein Projekt draus macht, macht total Sinn, weil die Aufmerksamkeit der Nutzer geht da gerade natürlich total drauf.
Und du hast Coinbase ja gerade angesprochen. Es ist vorher, glaube ich, zu lesen, dass Coinbase auch selbst so einen Marktplatz noch baut. Ne? Und was ich spannend finde, ich wusste das gar nicht mit dem Boardmember. Du hast ja eben gerade diese weibliche Boardmember von Andreessen
Horowitz. Katie Horn, ja.
Katie Horn, ja, die in beiden Boards sitzt. Aber das, also zumindest Coinbase Ventures ist auch beteiligt an OpenSea. Ne?
Also Coinbase Ventures sind da ganz früh reingegangen in der ersten richtigen Runde. 2 Millionen, die war auch relativ überschaubar. 2 Millionen mit Founders Fund damals. Und genau, Katie Horn sitzt in beiden Boards. Die hat sich sogar auch dazu geäußert, dass sie keinerlei Plan hat, eins dieser beiden Boards auch nur zu verlassen. Der Gründer von OpenSea hat auch gesagt, ihn stört es überhaupt nicht. Er sieht da wenig Risiko. Ja, also zu einem gewissen Punkt sehe ich das schon, dieses Risiko, weil ich ja auch eben angedeutet hatte, dass ich glaube, dass von Coinbase und Gemini und so natürlich auch Konkurrenzdruck entsteht. Aktuell ist aber sozusagen die Market-Share-Zahlen sind unmissverständlich zugunsten von OpenSea.
Ich finde das wirklich, wirklich total abgefahren. Also vielleicht kannst du nochmal zu Andreessen Horowitz einen Satz sagen, also jetzt ohne euch zu nahe zu treten zu wollen, aber ich finde das ja mega spannend, dass Andreessen Horowitz so einen Trend so früh sieht, ja, dann irgendwie sich auch noch jemanden reinholt, der scheinbar jetzt die perfekte Expertise damit bringt. Wie geht denn sowas eigentlich? Also wie kann man denn so krass dran sein? Muss man da im Silicon Valley sitzen, um das Ohr an den Schienen zu haben, so früh, oder wie geht das?
Also es hat bestimmt natürlich es ist natürlich zum Vorteil von Andreessen Horowitz, dass die A nicht nur schon seit sehr langer Zeit einfach sehr, 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 sehr gut sind, ne, unter den wahrscheinlich Top 10 Funds global mit einem Sequoia und so weiter, und dementsprechend halt auch natürlich viele Sachen auch einfach zuerst sehen, ne, deren ehemalige Gründer, also zum Beispiel der Gründer von OpenSea, der hat vorher eine Company gegründet mit dem Gründer von Figma zusammen, ne, also über diese Netzwerke kommt sowas halt dann sehr früh in Richtung Andreessen, und wenn die dann halt mal sagen wir jetzt mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß deren erstes Investment war, aber wenn die jetzt mal irgendwie ein 1, 2 bis 10 Millionen Tickets schreiben auf deren Pfandgröße, das ist für die wie mal eben Portokasse bezahlen. Ne? Also wenn das schief geht, ist überhaupt kein Problem. Weil die auch als Fonds in der Struktur dann einfach sagen können, wir legen jetzt, wenn es dann läuft, dann legen wir nochmal 100 Millionen nach, ne? und erhöhen sozusagen die Relevanz des Assets in unserem gesamten Portfolio. Also die haben schon auch einfach aufgrund der Fondsstruktur andere Möglichkeiten als jetzt kleinere Fonds, als oft auch europäische Fonds. Plus, ja, Andreessen hat einfach auch sehr früh erkannt, wir wollen uns im Segment Krypto ausbauen und haben da wahrscheinlich nicht nur viele Partner drauf, sondern auch einfach sehr viel Research gemacht, sich sehr, sehr prominent auch platziert sozusagen in der PR, und so kommt das dann halt, dass solche Themen bei denen zuerst aufschlagen.
Ja, super spannend. Und wahrscheinlich eben auch der Cap-Table, ne? Wenn man sich den nochmal anguckt, ist vielleicht auch nochmal interessant. Founders Fund hattest du ja, das ist Peter Thiel, ne?
Genau, Founders Fund, Peter Thiel und Keith Robois, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, noch nie gehört, den Namen nur gelesen.
Ja, dann habe ich gesehen, Mark Cuban ist da mit dabei, Tim Ferriss fand ich super spannend und Ashton Kutcher habe ich auch gesehen, ne?
Ja, und Dylan Field, Tobi Luttke von Shopify ist da dabei, CAA ist da dabei, was auch sehr, sehr spannend ist, CAA ist Creative Artist Agency, das ist die sozusagen die Agentur, die Talentagentur aus Hollywood, die Michael Ovitz damals gegründet hat und der eigentlich zu, ja, ich würde sagen, vor so in den 90ern und Anfang der 2000er hat der eigentlich mehr oder weniger Hollywood regiert dadurch, dass der halt immer sozusagen das beste Talent unter sich vereint hatte. Und du siehst natürlich, da siehst du auch, aus welcher Richtung kommt eigentlich viel Interesse an NFTs, ne? Gerade aus dem Entertainment-Segment, gerade aus Film und Musik. Genau, Cortu sind da auch drin. Also jetzt als Fonds, dann hast du aber auch Scott Belsky, du hast Justin Blau, das ist dieser DJ, der da der auch schon mal, der ist dieses Royal
Macht. Ja, über den also haben wir schon mal gesprochen hier, ne?
Genau.
Ja.
Mhm. Richtig. Dann hast du Alexis Ohanian, den Gründer von Reddit. Die haben ein sehr, sehr illustres Portfolio an Angels damit reingenommen. Und die reiben sich jetzt natürlich alle die Hände.
Ja, mega krass. Vor allem, wenn du sagst, das ist eigentlich trotz der hohen Bewertung möglicherweise noch unterbewertet. Das ist ja also wirklich abgefahren. Was würdest du sagen, wo ist das Limit? Also wann geht so ein Unternehmen? Wir haben es ja bei Coinbase gesehen, ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar in dem Segment. Haben wir ja gesehen, die sind, glaube ich, so mit einer 60, 70 Milliarden Bewertung an die Börse, wenn ich es richtig, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber sowas in die
Größenordnung. Ja, ich meine sogar noch höher, ne, wenn ich mich recht erinnere, aber um jetzt nichts Abgedroschenes zu sagen, würde ich sagen, sky's the limit, ne, aber
ja. Ist so, ne, also man, das ist, glaube ich, noch gar nicht reif für die Börse, ne?
Ja, also ich meine, wenn du dir anschaust, wer sind die Leute, die jetzt gerade NFTs kaufen, der Blick auf YouTube zeigt so ein bisschen, da werden jetzt gerade die Massen wach, ne? Die Leute sehen, oh, damit kann man schnell reich werden, jetzt gucke ich mir das mal an. Und ich glaube, das wird sich ähnlich verhalten wie bei Cryptocurrency generell. Das hat viel zu tun mit, wo sind die Returns im Markt, ne? Irgendwie ETFs performen so ein bisschen, naja, irgendwie Interest Rates sind niedrig. Das heißt, wo gehen die Leute hin mit ihrem Geld? Und das ist halt ein Case, den verstehen die Leute einfach. Ne? Ich kaufe da irgendwie ein Bild, das wollen andere auch haben und auf einmal werde ich reich. Und das zieht natürlich Massen an. Und wie groß dann dieser Markt ist, ja, sehr groß, ne?
Und weil du gerade vorhin gesagt hast, von wo kommt Gefahr, was nochmal ein ganz spannender Fall ist, finde ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an The Pirate Bay, sagt dir das noch was?
Ja, klar.
Ja, und da ist jetzt gerade gestern oder vorgestern announced worden, es gibt jetzt die NFT Bay, ist gerade 1:1 Kopie von Pirate Bay rausgekommen. Das heißt, also der Entwickler ist ein Australier, der möchte das eher nur als Kunstprojekt verstanden wissen, aber es ist natürlich auch witzig, dass plötzlich dann, wahrscheinlich kannst du da eben hingehen und deine Bored Apes trotzdem runterkopieren, ja. Bin mal gespannt, wie sich sowas dann entwickelt. Ne? 15 Terabyte haben die da schon drauf.
Ein NFT zu kopieren ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Nee, ich kann einfach einen Screenshot machen. Ne? Genau. Aber ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass sich die Use Cases entwickeln. Ne? Also, dass da irgendwie Community Access drüber entsteht, dass man da irgendwelche Items im Metaverse mit koppelt. Diese ganzen Value-Treiber werden am Ende dafür sorgen, dass der Markt sich auch hält, ne? Weil ich glaube, das einfache Hin- und Her-Traden mit irgendwelchen Affenbildchen und hoffen, dass der Nächste die dann für mehr kauft, ja, das geht halt nur so lange gut, ne?
Genau, nee, also Stichwort der Screenshot, der Tweet dazu war auch, oh my God, who right-clicked all the NFTs auf the Internet, ja? Also so ein bisschen, also wird ein spaßiges Ding, glaube ich, aber ist auf jeden Fall krass zu sehen, wo dieser Markt gerade ist. Man merkt es ja, glaube ich, an unserer beiden Faszination, wir können es noch gar nicht begreifen, dass also da ist viel an uns vorbeigezogen auch, glaube ich, in der Affengeschwindigkeit, ne?
Tatsächlich Affengeschwindigkeit, ohne den Wortwitz jetzt zu weit hervorzuheben. Aber ja, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt mal in der Vorbereitung hier ein bisschen hingesetzt und ich glaube, ich tauche jetzt noch mal ein bisschen tiefer an die nächsten Tage und kaufe mir vielleicht mal das ein oder andere NFT.
Ja, dann bin ich gespannt, wann Project A mit dem ersten NFT-Thema jetzt um die Ecke kommt. Ne? Wenn jetzt intern gerade einer schon richtig aufgeheizt ist, dann kann es ja nicht mehr lange dauern.
Ja, genau. Hoffen wir mal, dass das bald kommt, ja.
Cool, Enrico. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ist wahrscheinlich schwer, jetzt hier einen Punkt zu setzen, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr, das war echt schon ein guter Ritt, ne?
Ja, lass uns dranbleiben. Ich glaube, da wird noch viel kommen. Warten wir mal, wie hoch die nächste Runde tatsächlich dann ausfällt und die Bewertung. Ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt schon der Rumor raus ist, dann landet es vielleicht dann doch nachher bei 15 Milliarden und nicht nur 10.
Stimmt, das muss man nochmal sagen. Es ist wirklich nur ein Gerücht. Wir haben beide nur ein paar Artikel gesehen und haben gesagt, das nehmen wir jetzt zum Anlass, um drüber zu sprechen. Aber so oder so. Also der Markt ist extrem in Bewegung. Ich finde das super spannend. Cool.
Ja, ich auch. Danke,
Enrico. Vielen Dank.
Schöne Folge.
Ja, genau. Dann schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir.
Ebenso. Ciao, Jan.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Enrico Melles von Project A Ventures und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es wirklich super spannend. Ich glaube, wir werden, wie gerade besprochen, dranbleiben an dem Thema. Da passiert gerade so viel und ihr habt es ja gemerkt, wir erarbeiten uns das selbst gerade erst. Also das heißt, ihr seid quasi live dabei, während wir uns immer tiefer reingraben. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Kommentiert das gerne auf LinkedIn oder Instagram und teilt es auch gerne an Menschen, die sich vielleicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf nachher. 13 Uhr geht's weiter, dann mit Lukas Biedermann, dem Co-Founder und CCO von Spartech. Ich habe es ja vorhin gesagt, eine spannende Runde. 5 Millionen Euro wurden investiert von einem krassen Cap-Table, also wirklich tolle Business Angels und eben auch Headline ist eingestiegen. Da geht es um das Thema Ersatzteile für Großunternehmen, für produzierendes Gewerbe, für die Automobilindustrie und so weiter. Und dann um 16 Uhr ist Jess Henning bei uns, der Co-Founder und CEO von Pocket. Und da geht es, wie gesagt, um eine Neobank, die sich an die jüngere Generation richtet, an die 16- bis 25-Jährigen. Hat auch ein spannendes Konzept, ein spannender Ansatz. Ist gefühlt ein bisschen weiter weg für mich. Umso interessanter ist das Gespräch natürlich gewesen. Also von daher 16 Uhr, die nächste große Neobank kommt möglicherweise aus Hamburg. Also von daher, es lohnt sich auch da nochmal reinzuhören. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis 13 oder bis 16 Uhr. Und wenn nicht, dann allerspätestens bis morgen. Bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Ciao, ciao.